Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Das ist ein Donnerstag, an dem viel diskutiert wurde über die neuen Corona-Maßnahmen. Und damit grüßt euch zum Update-Podcast. Ja, auch in der Parlamentssitzung ging es heute zur Sache.
So ist das in unserer Grundgesetzordnung besprochen. Moment, wenn Sie den Präsidenten unterbrechen, kriegen Sie gleich Ordnungsrufe. Das ist gefährlich.
Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble musste das ein oder andere Mal einschreiten. Das wühlt natürlich alles auf. Und klar haben wir Fragen. Wir fragen zum Beispiel einen Kinobetreiber, was er macht, wenn er erneut keine Filme mehr vor Publikum zeigen darf.
Natürlich hat es uns gestern Abend rein psychologisch erstmal hart getroffen. Das ist doch gar keine Frage. Wenn du jetzt monatelang an Konzepten arbeitest und machst und tust, dass du den Leuten ja einen sicheren Kinobesuch oder Gastrobesuch ermöglichst, dann ist das natürlich erstmal auch für die Seele gar nicht so toll.
Darf die Polizei die Wohnung kontrollieren, wenn sie den Verdacht hat, dass die Kontaktbeschränkung nicht eingehalten wird?
Wenn die Polizei konkrete Hinweise darauf hat, dass in der Wohnung eine solche verbotene Party, so nenne ich sie mal, stattfindet, von wo ein Infektionsrisiko ausgeht, dann darf sie die Wohnung betreten und das kontrollieren.
Und wie laufen Konzerte in Zukunft vielleicht ab?
Wir sind dafür da, ein bisschen für Unterhaltung zu sorgen.
Es gibt heute Ergebnisse aus dem Konzertexperiment mit Tim Bensko von vor 2 Monaten. Wir schauen aber als erstes auf den Messerangriff, den es in Nizza heute gegeben hat. Welche Hintergründe gibt es da und wie reagiert Frankreich darauf? Das gleich unser erstes Thema. Der Update-Podcast an diesem Donnerstag. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
In Frankreich gilt seit heute Mittag die höchste Terrorwarnstufe. Grund ist ein vermutlich islamistisch motivierter Angriff. In Nizza wurden am Vormittag in einer Kirche 3 Menschen getötet. Der mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen und dabei verletzt. Er liegt aktuell im Krankenhaus. Matthias Wurms aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Wir schauen drauf. Was weiß man inzwischen über den Angriff?
Also der Täter hat in der größten Kirche von Nizza mehrere Menschen mit dem Messer angegriffen. Er hat dabei einer Frau die Kehle durchgeschnitten. Eine andere Frau konnte sich noch in ein Restaurant schleppen. Gegenüber ist dann aber später gestorben. Und das dritte Opfer ist der Wächter der Kirche. Und 6 weitere Menschen sind noch verletzt worden. Das erinnert sehr an den Mord an den Lehrer Samuel Paty vor 2 Wochen. Und es gab noch einen Vorfall heute in der Nähe von Avignon, also auch in Südfrankreich. Da hat ein Mann mehrere Menschen mit einer Waffe bedroht und wurde von Polizisten erschossen. Beide Angreifer sollen Allahu Akbar gerufen haben. Und schließlich wurde dann auch noch vor dem französischen Konsulat in Jeddah in Saudi-Arabien ein Wachmann verletzt. Und in Lyon wurde ein Mann in afghanischer Kleidung mit einem Messer in der Hand festgenommen.
Das klingt alles sehr bedrohlich und auch brutal. War der Angreifer in Nizza denn der Polizei bekannt?
Nein, offenbar nicht. Er war offenbar auch erst seit einem Monat im Land. Französische Medien berichten, dass es ein 21-jähriger Tunesier ist, der erst im September über Lampedusa in Italien nach Frankreich gekommen ist. Mehr ist aber noch nicht bekannt, auch nicht über die anderen Männer.
Seit dem Mord an Samuel Paty sind ja die Spannungen eigentlich immer größer geworden in Frankreich, selbst auch mit vielen muslimischen Ländern. Wie reagieren die Politiker jetzt?
Also Präsident Emmanuel Macron ist heute selbst nach Nizza gefahren. Er hat gesagt, dass durch die Morde ganz Frankreich angegriffen worden sei. Und er hat angekündigt, dass Schulen und Kirchen jetzt stärker geschützt werden sollen. Dafür sind in Frankreich schon 3.000 Soldaten im Einsatz. Jetzt sollen noch mal 4.000 dazukommen. Und der konservative Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, der war richtig deutlich.
Trop, c'est trop.
Was zu viel ist, ist zu viel. Frankreich muss jetzt seine friedlichen Gesetze aussetzen, um den Islamofaschismus auf seinem Territorium zu vernichten.
Definitivement l'islamofascisme de notre territoire.
Das klingt schon ein bisschen nach Kriegserklärung. Also auch Macron hat ja nach dem Mord an Paty schon gedroht. Islamisten sollten in Frankreich nicht mehr ruhig schlafen können. Er hat sich ja damals auch ganz klar hinter die Meinungsfreiheit gestellt. Er hat ausdrücklich gesagt, dass in Frankreich weiter Mohammed-Karikaturen veröffentlicht würden, wie sie Paty im Unterricht besprochen hatte. Und dafür haben viele muslimische Länder Macron heftig kritisiert.
Wie haben die denn heute reagiert?
Die türkische Regierung hat den Anschlag scharf verurteilt und hat gesagt, es gebe nichts, was Gewalt rechtfertige. Aber gerade der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der hatte ja vorher den Konflikt angeheizt. Er hat dazu aufgerufen, französische Waren zu boykottieren. Er hat Macron vorgeworfen, dass er den Islam als Ganzes angegriffen habe. Und tatsächlich hat Macron nach dem Mord an Paty auch gesagt, der Islam als Religion sei weltweit in der Krise. Und das haben ihm viele Muslime übel genommen. Der frühere Premierminister von Malaysia, Mohamed Mahathir, der hat nach dem Anschlag heute nochmal getwittert, Muslime hätten das Recht, die Franzosen zu bestrafen. Auf der anderen Seite hat heute der französische Islamrat die Morde von Nizza verurteilt und er hat sogar alle Muslime in Frankreich dazu aufgerufen, die Feiern zum Geburtstag des Propheten Mohammed abzusagen.
In Nizza in Südfrankreich sind bei einem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag 3 Menschen getötet worden. In Frankreich gilt jetzt die höchste Terrorwarnstufe. Informationen waren das von Matthias Wurms aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova Update.
Die Kontakte sollen beschränkt werden. Das ist nicht nur eine sinnvolle Maßnahme, um die Infektionsketten zu brechen. Das ist seit gestern auch eine Regel für den Monat November. Nur noch 2 Hausstände dürfen sich treffen. Aber gilt das pro Tag? Gilt das nur für draußen? Was ist in der eigenen Wohnung? Es gibt ziemlich viele Fragen zu diesem Kontaktverbot. Und wir sortieren das mit Caro Bredendieck aus unserem Team. Fangen wir an mit dem öffentlichen Raum, also draußen. Maximal 10 Leute dürfen sich da treffen. Ist das so richtig?
Das ist so richtig. Also du darfst im Park oder auf einem öffentlichen Platz mit maximal 9 anderen Leuten zusammen abhängen. Es gibt aber noch eine weitere Einschränkung, dass diese Menschen nur aus maximal 2 unterschiedlichen Haushalten kommen dürfen. Also 2 Familien dürften sich treffen, aber nicht 4 Paare, wenn die alle in getrennten Wohnungen wohnen.
Was ist mit Schülerinnen und Schülern? In so einer Klasse sitzen ja gerne mal 30 von denen aus 30 Haushalten.
Ja, da wird es dann etwas skurriler. In der Schule ist es okay, dass die zusammenstehen, aber außerhalb der Schule dürfen die 30 Schüler sich nicht zusammentreffen. Noch nicht mal 10 von ihnen, weil das wären ja 10 Haushalte.
Was aber de facto auf dem Kinderspielplatz. Aber es ist ja November, da gilt was Neues. Tatsächlich ein bisschen abstrus die Situation, aber aus Sicht des Ordnungsamts vielleicht verständlich. Ist ja einfacher, wenn die durch die Stadtfahndung kontrollieren und dann für alle komplett gilt. Mehr als 10 Leute sind nicht erlaubt. Das halten wir so fest. Damit ist draußen abgesprochen. Was ist mit meiner Wohnung, meinen privaten Räumen?
Ja, also in den Corona-Regeln der Bundesregierung steht wortwörtlich, Gruppen feiernder Menschen in Wohnungen wie privaten Einrichtungen sind angesichts der ernsten Lage in unserem Land inakzeptabel.
Inakzeptabel versteht man drunter, soll man nicht, ist nicht angesagt, nicht angebracht. Inakzeptabel ist nicht das gleiche wie verboten, oder?
Das kommt drauf an. Das sind ja die Formulierungen der Bundesregierung. Die Bundesländer setzen sie jeweils selber um in ihren eigenen Verordnungen. Bayern hat heute zum Beispiel schon explizit gesagt, dass die Kontaktbeschränkungen auch für den privaten Raum gelten sollen. Das machen aber nicht alle Bundesländer so.
Konsequenzen kann es ja aber eigentlich nur geben, wenn die Polizei in meine Wohnung kommt und dann alle Ausweise kontrolliert. Darf sie das?
Das ist ein großes Diskussionsthema. Die eigene Wohnung ist nämlich im Grundgesetz geschützt. Da steht, die Wohnung ist unverletzlich und dass Durchsuchungen nur stattfinden dürfen, wenn ein Richter das angeordnet hat. Eine Ausnahme ist, wenn Gefahr im Verzug ist. Und da kann man jetzt wieder drüber diskutieren, ja, was heißt das denn? In der Corona-Pandemie könnte man halt sagen, es geht ja auch um die Gesundheit aller. Und man kann dann argumentieren, wenn sich mehrere oder viele Leute treffen, dann riskieren die ja eine Weiterverbreitung des Virus. Rainer Wendt, der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, sagt, gerade bei Partys können die Beamten dann sofort einschreiten.
Wenn die Polizei konkrete Hinweise darauf hat, dass in der Wohnung eine solche verbotene Party, so nenne ich sie mal, stattfindet, von wo ein Infektionsrisiko ausgeht, dann darf sie die Wohnung betreten und das kontrollieren. Wir sind ja im Bereich der Gefahrenabwehr, da muss die Polizei dann auch sofort einschreiten, da kann sie auch nicht auf einen richterlichen Beschluss warten.
Das heißt, wenn die Nachbarn mitkriegen, da ist irgendwie laute Musik und man sieht schon durch die Fenster, das sind deutlich mehr als 10 Leute, dann reicht das wahrscheinlich. Das ist juristisch relativ eindeutig.
Das heißt, es wird von der Polizei vermutlich dann eher kontrolliert, wenn sie gerufen wird oder auf Streife eben mitbekommt, da ist es zu laut. Dann klingeln, die klingeln jetzt nicht einfach so und sagen, ah, Bredendieck, läuft hier ganz gut, viele Leute in einer Wohnung, was los?
Ja, also dass sowas passiert, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich meine, der Polizei ist ja jetzt auch nicht langweilig, ne? Also ich glaube nicht, dass denen so langweilig ist, dass sie random bei irgendwelchen Leuten anklingeln. Mhm. Der Düsseldorfer Rechtsanwalt Udo Vetter sagt, problematisch wird es halt, wenn du so einen selbsternannten Blockwart als Nachbarn hast, also so einen Kontrolletti, der dich vielleicht eh auf dem Kieker hat und da, der dann die Polizei ruft, obwohl es äußerlich eigentlich keine Anzeichen gibt, dass in deiner Wohnung gegen die Regeln verstoßen wird. Dann kannst du der Polizei eigentlich den Zutritt zu deiner Wohnung verweigern, wenn sie keinen richterlichen Beschluss dabei haben.
Und da bleibe ich dabei, wenn eben die Gefahr im Verzuge sozusagen nicht durch Tatsachen untermauert werden kann, gilt der Richtervorbehalt. Und dieser Richtervorbehalt ist eben kein Schönwetterparagraf, sondern ein Grundrecht. Und dieses Grundrecht bezieht sich halt auch auf eine solche Situation wie die Corona-Krise.
Also wenn du nichts Böses machst, aber dein Nachbar ruft die Polizei, dann musst du die ohne richterlichen Beschluss nicht reinlassen.
Vorher vielleicht mal einen Nachbar einladen, einfach mal so ein bisschen zum Weinen, ne? Dann wird er auch nicht böse. Aber halt auch einfach an die Regeln halten, das müssen wir auch sagen. In der Corona-Krise, da gelten ab Montag nun mal bis Ende November neue Kontaktbeschränkungen, welche Verbote, Rechten und Pflichten es da gibt. Caro Brendig hat uns auf den neuesten Stand gebracht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, das wirkt manchmal wie so ein schlechter Albtraum, ne? In der Pandemie, ich weiß, hört aber leider noch nicht auf. Und das mit den schlechten Träumen, das zeigen Studien auch, hat zugenommen während des letzten Lockdowns. Heute beginnt die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Und da dreht sich auch sehr viel um die Auswirkungen der Pandemie auf den Schlaf. Wie man trotzdem noch ruhig schlafen kann in dieser Zeit, hat sich für uns Deutschlandfunk Nova-Reporter Timo Nikolas angeschaut.
Ich war auf einer Party im Wald irgendwo.
Das ist Pia, eine Kollegin von mir.
Und dann kamen immer und immer mehr Leute und es war total schön. Und auf einmal ist mir aber mitten im Traum klar geworden, nee, Moment mal, das ist ja gar nicht erlaubt, gerade ist ja Corona und das ist jetzt so eine illegale Corona-Party. Und dann hat sich der Traum von schön zu nicht so schön entwickelt, weil ich dann dachte, oh Gott, ich muss hier weg. Aber ich war irgendwie gefangen und hatte Angst, dass die Polizei kommt und konnte nicht da weg. Und hatte eben auch Angst, was das bedeutet, wenn ich jetzt nach Hause komme für alle, die da sind. Ja, aber ich habe mich auch einfach schuldig gefühlt, dass ich da bin.
Eigentlich schade, oder? Da ist Pia jetzt schon mal auf einer Party, auf der sie sich garantiert nicht anstecken kann. Aber ihr Unterbewusstsein, das macht aus dem Spaßtraum dann trotzdem ja ein unangenehmes Erlebnis.
In den sozialen Medien, das haben, glaube ich, ganz viele mitbekommen, wurde ja ganz viel auch darüber diskutiert, so unter dem Hashtag beispielsweise Corona Dreams, dass eben ganz viele Menschen gesagt haben, sie träumen intensiver und irgendwie bizarrer, vielleicht auch schlechter. Und die Menschen haben auch gesagt, sie träumen mehr.
Christine Blume ist Schlafforscherin am Zentrum für Chronobiologie in Basel. Sie sagt, dass mittlerweile mehrere Studien zeigen, dass wir während eines Lockdowns tatsächlich intensiver und auch schlechter träumen. Das hat auch etwas damit zu tun, dass viele einfach mehr schlafen. Ja, oft fällt der Weg zum Büro weg. Wer will, fängt also später an und schläft dann auch etwas länger.
Und mehr Schlaf bedeutet auch immer einfach mehr Träume. Und dazu kommt eben, dass wir insbesondere morgens länger schlafen. Und in den Morgenstunden haben wir aber mehr von diesem sogenannten REM-Schlaf, also diesem Rapid Eye Movement Schlaf.
REM bezeichnet die Schlafphase, in der wir besonders viel träumen, aus der wir auch immer wieder aufwachen.
Und da sind die Träume ganz besonders bizarr. Und dazu kommt aber, weil wir uns nur an Träume erinnern können, aus denen wir auch aufwachen, erinnern wir uns wohl in der Pandemie einfach besser an unsere Träume.
Längere REM-Phasen sorgen für bizarrere Träume, an die wir uns im Zweifelsfall dann auch besser erinnern können. Und natürlich prägen die Erlebnisse und Ängste im Lockdown unsere Träume und verändern diese.
Nicht alle Träume, aber manche Träume sind vom Thema her ein bisschen düsterer und es sind weniger Farben.
Auch Elena Wagner hat während des Lockdowns im Frühjahr schlechter geträumt. Ein Motiv bei ihr, das immer wieder kam, ein leerer Flur ohne Fenster oder Ausgang.
Da befinde ich mich auf irgendwelchen Gängen und ich suche dann nach Antworten, nach Türen. Und das, so ein Traum ist bei mir zum Beispiel ganz oft dann aufgetreten. Und ich dachte, ach Mensch, ich brauche jetzt irgendwie eine Lösung.
Elena hat eine Geheimwaffe. Sie kann klar träumen und veranstaltet auch Kongresse zu dem Thema. Klar träumen heißt, dass ihr im Traum bewusst wird, dass sie träumt und dass sie dann anfangen kann, den Traum zu beeinflussen.
Also das allererste Mal ist es total der Wahnsinn und das ist auch der Grund, warum man gleich wieder aus dem Klartraum fliegt, sag ich mal, weil man wacht auf und denkt, oh Wahnsinn, das ist ja ein Traum und ich habe es erkannt und oh, jetzt kann ich loslegen und man ist so aufgeregt, dann ist man sofort meistens wieder draußen.
Elena hat erst vor 2 Jahren angefangen, das Klarträumen zu üben und beherrscht es mittlerweile. Sie sagt, jeder kann das lernen, es braucht jedoch viel Zeit und Übung.
Ich würde einfach mich nachts wecken, also das ist meine Technik.
Elena stellt sich den Wecker auf 4 oder 5 Uhr, um mit dem Klarträumen zu starten. Dann stellt sie sich möglichst detailreich ein Setting vor, zum Beispiel eine Party im Wald.
Ich versuche halt von meinem inneren Auge Bilder zu erzeugen. Und je nachdem, wie konzentriert ich bin, fangen diese Bilder, also die kommen erstmal so Stück für Stück, also wie so kleine Fotos. Und irgendwann mal entsteht aus diesen Fotos ein Film. Und dieser Film kommt dann irgendwann mal auf mich zu und ich bin Teil des Films. Und dann weiß ich bin jetzt im Traum. Und wenn meine Wahrnehmung soweit gefestigt ist, also nichts schwankt, nichts wird dunkel oder verschwindet und ich wache wieder auf, ja, würde ich einfach mir die Leute zusammensuchen und dann die Party feiern, die ich möchte.
Das klingt nach einer guten Alternative zu einem echten Rave. Und wenn Elena eine Party im Traum feiert, dann eben garantiert ohne Angst vor der Polizei oder schlechtes Gewissen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist Donnerstag, das ist Kinotag, gilt auch in der Pandemie. Auch heute laufen neue Filme an. Die können wir uns allerdings erstmal nur noch 4 Tage anschauen, denn ab Montag gelten ja die strengeren Corona-Maßnahmen. Einen Monat lang alles dicht. Ja, eigentlich was Spaß macht, auch die Kinos. Dabei hatten die sich ja in den vergangenen Monaten eigene Hygienekonzepte überlegt. Vielleicht ja auch so ein bisschen Geld investiert in neue Belüftungsanlagensysteme. Jetzt ist wieder Schluss für einen Monat. Steffen Presse betreibt das Kino Lumos in der Kleinstadt Nidda in Hessen. Das ist ein bisschen kleineres Kino, aber auf der Homepage ist schon zu lesen, mit Blick auf Dezember, we'll be back. Ich wollte deshalb von ihm heute wissen, was die Schließung im November denn jetzt für ihn und sein Team bedeuten.
Ja, ähnlich hart, wie Arnold Schwarzenegger damals seine Gegner getroffen hat, würde ich mal antworten. Also natürlich werden wir zurück sein und natürlich hat es uns gestern Abend auch rein psychologisch erstmal hart getroffen. Das ist doch gar keine Frage. Wenn du jetzt monatelang an Konzepten arbeitest und machst und tust, dass du den Leuten hier einen sicheren Kinobesuch oder Gastrobesuch ermöglichst und dann wird von jetzt auf gleich mehr oder minder alles, was Spaß macht, so hast du es gesagt, geschlossen, dann ist das natürlich erstmal auch für die Seele gar nicht so toll.
Ist denn der November normalerweise ein recht guter Kinomonat?
Das kommt immer drauf an, wie die Filmversorgung aussieht. Also wir hatten natürlich Monate in den vergangenen Jahren, also wir sind jetzt 5 Jahre am Start, wir sind also immer noch Startup irgendwo, da hast du gute Filmversorgung. Denke da an Fuck You Goethe zurück oder an James Bond oder auch im letzten Jahr mit der Eiskönigin oder dann auch das perfekte Geheimnis. Mhm. Aber es gibt auch schlechte Novembermonate und ja, man muss kein Prophet sein oder die Glaskugel bemühen, um zu sehen, dass dieser November 2020 jetzt mit Sicherheit nicht zu den Guten gehört hätte.
Wie lief denn bei euch das Geschäft in den vergangenen Wochen? Ich habe jetzt auch schon gesehen, ihr hattet einen Takeaway-Service angeboten.
Ja, also wir sind ja mittlerweile Lockdown erprobt, so kann man es fast sagen. Wir haben natürlich im Frühjahr innerhalb einer Woche haben wir unsere Gastronomie umgestellt auf Takeaway, was sensationell angenommen wurde. Wir hatten 1.500 Euro am Tag durchschnittlich mit Burgern, Flammkuchen, Salaten. Also die Bevölkerung hat uns damit einfach wahnsinnig unterstützt und konnte auch einen Großteil des Teams damit in Arbeit halten. Mhm. Und so werden wir es dieses Mal auch machen. Wir müssen zumachen am Montag. Keinerlei Filme mehr, keinerlei Programm oder Specials und Sondervorstellungen, sondern eben nur noch Takeaway. Und da brauchen wir dieses Mal nur 3 Tage für, weil wir schon so erprobt sind und werden dann ab Donnerstag durchstarten und den Menschen hier vor Ort auch eine gewisse Versorgung mit Speisen und Getränken ermöglichen.
Das ist natürlich jetzt der Unterschied, ne? Jetzt hatte man so ein bisschen eine Planbarkeit. Das hilft natürlich jedem und man weiß auch Ende November, dass es erstmal begrenzt und dann geht es mit dem Dezember weiter. Inwieweit betrifft denn, sagen wir mal, das Finanzielle jetzt euer Haus? Immerhin gibt es ja auch Corona-Nothilfen.
Ja, absolut. Und man muss da ein bisschen unterscheiden. Also wir haben jetzt in den letzten Monaten gelernt, ein Stück weit damit umzugehen. Und damit gelernt umzugehen, heißt für uns auch draufzulegen. Das heißt, unser Geschäft lief nicht wirtschaftlich. Mhm. Die Lounge, das kann man in Klammern setzen, die lief gut. Also Gastronomie war durchaus schon wieder auf Vorjahresniveau, trotz der Kapazitäten der geringeren. Aber im Kino fehlen uns einfach die Hollywood-Blockbuster. Das hat jeder mitbekommen. Zuletzt jüngstes Beispiel wieder James Bond verschoben aufs nächste Jahr. Und ohne diese Blockbuster funktioniert Kino nicht.
Aber was ist dann? Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir im Dezember mit dem James Bond ins Kino gehen, sondern dann wird man ja auch erstmal warten müssen und gucken, wann kommen denn eigentlich die großen Filme, die wieder das Publikum anziehen?
Ja, da bin ich ganz bei dir. Allerdings haben wir tolle deutsche Verleiher oder Verleiher, die auch international tätig sind und trotzdem deutsche Filme im Programm haben. Also es ist jetzt schon absehbar. Wir haben heute Morgen schon tollerweise von Warner Bros., aber auch von Konstantin Film die Zusicherung bekommen, wenn ihr wieder da seid, wovon wir alle ausgehen, im Dezember, im besten Fall bundeseinheitlich, alle Kinos wieder offen und die Gastronomie wieder bundeseinheitlich offen unter den gleichen Voraussetzungen, mal abgesehen, dass in irgendeinem Landkreis, in einer Fabrik dadurch die Inzidenz nach oben getrieben wird, aber prinzipiell sozusagen bundeseinheitlich alle Kinos wieder da, haben wir die Zusicherung von den tollen Verleihpartnern, wir starten die deutschen Filme und dann reden wir hier über den Bayerischen Bond, Kaiserschmarrn-Drama, ja, der Eberhofer-Krimi, wir reden aber auch vom neuen Caroline-Herfurth-Film, wunderschön, also wir brauchen ja einen Strohhalm und an den klammern wir uns, sind aber guter Dinge.
Das tut auch mal gut, so eine positive Stimme zu hören in der Pandemie. Steffen Presse war das, betreibt das Kino Lumos in der Kleinstadt Nidda in Hessen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
1400 Menschen in einer Konzerthalle. Das war vor rund 2 Monaten so in der Arena in Leipzig. Vorne auf der Bühne Tim Bensko.
Wir sind dafür da, ein bisschen für Unterhaltung zu sorgen und das Ganze für euch so realistisch wie irgendwie möglich zu gestalten. Und da ihr ja alle in eurer Funktion heute Weltretter seid, spielen wir jetzt einen Song, der quasi auch den ein bisschen mehr Realismus verbreitet. Nur noch kurz die Welt.
Ein großes Experiment war das, der Uniklinik Halle. Es ging um die Frage, wie kann man bei solchen Veranstaltungen eigentlich verhindern, dass sich Menschen mit dem Coronavirus infizieren? Niklas Ottersbach war heute dabei, als die Ergebnisse vorgestellt wurden. Niklas, was sagen denn die Forschenden? Sind Konzerte in Corona-Zeiten möglich?
Ja, Konzerte sind möglich. Allerdings nicht, wie wir das von früher kennen, so mit Stehen und Pogo und so weiter. Also volle Auslastung ist nicht mehr möglich. Und der zweite Haken, am besten Konzerte bestuhlt, weil so die Kontakte einfach überschaubar bleiben. Mundschutz permanent auch am Platz, das ist die Empfehlung. Danach gibt es noch die Empfehlung, möglichst viele Einlassschleusen zu machen und zwar, dass auch möglichst die Wartebereiche nach draußen zu verlagern. Das ist so in Kurzform die Ergebnisse dieser Restart-Studie.
Lass uns nochmal drauf schauen, wie das alles erhoben wurde. Das Team der Uniklinik Halle hat das wie genau untersucht?
Da ging es konkret um 3 Dinge, die Anzahl und die Länge der Kontakte des Publikums. Das wurde mit Hilfe von sogenannten Kontakttracern gemessen. Die haben dann immer geguckt und gepiept, je nachdem, wie viele Kontakte es gab. Zweitens, der Einfluss der Raumlufttechnik auf die Aerosol und damit natürlich auch einer möglichen Virenverteilung. Und drittens, dann gab es noch dieses epidemiologische Modell. Das soll dann berechnen, wie viele zusätzliche Corona-Fälle in einer Stadt wie Leipzig durch Konzerte dazukommen würden. Und die Quintessenz, die ich so heute mitgenommen habe, ist, ja, natürlich die Aha-Regeln, die wir alle kennen, müssen auch bei Konzerten natürlich gemacht werden. Aber wirklich entscheidend ist das Raumluftkonzept, also die Art und Weise, wie Luft in die Arena reingeblasen wird und wieder abgesaugt.
Und welches Raumluftkonzept hatte man da in Leipzig genau?
Also sie haben versucht, das so zu machen, dass es so trichterartig nach oben geht. Also wie so ein Staubsauger von oben alles absaugen. Das hat nicht funktioniert, weil da nicht genügend Luft ausgetauscht wurde. Also die Idee, das einfach wie so eine Vertikallüftung nach oben zu ziehen, wäre eigentlich der Idealfall. Aber so sind die Gegebenheiten vor Ort einfach nicht. Und dann hat man eben alle Düsen angestellt, also auch die ganzen Querlüfter. Und das hat eben dazu geführt, dass am meisten Luft, nämlich insgesamt 200.000 Kubikmeter Luft pro Stunde, da ausgetauscht werden. Und so wird eben die Luft so weit verdünnt, dass die Aerosole und damit die möglichen Viren, die über die Aerosole übertragen werden, einfach, dass die Dichte da so gering ist, dass es möglichst ungefährlich ist.
Jetzt steigen im Moment die Infektionszahlen ja wieder jeden Tag. Welche Rolle spielt das denn bei der Frage, ob man solche Events zulässt oder nicht?
Ja, also es gibt ganz konkret 2 verschiedene Szenarien. Also bei einem Inzidenzwert von unter 50 pro 100.000 Einwohnern, da gibt es diese Konzertvariante 2. Also da werden die Konzertbesucher quasi im Schachbrettmuster angeordnet, also bestuhlt, wie wir ja schon festgestellt haben. Aber dann immer sozusagen ein Stuhl Platz um jeden Zuschauer. Wenn der Inzidenzwert höher ist, also über 50 pro 100.000 Einwohner, dann muss es wirklich einen Radius von 1,50 Meter rund um jeden Stuhl geben. Also das heißt, da bleiben 2, 3 Stuhlreihen rundum frei. Und das ist natürlich auch wieder eine Wirtschaftlichkeitsfrage, ob das denn überhaupt möglich ist. Aber das ist dann bei der Pandemielage von über 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner natürlich, ja, muss man sagen, eine nachrangige. Erstmal geht es darum, wie viele Infizierte gibt es in einer Stadt, einer Großstadt. Und dann kann man sozusagen die Pandemiekonzepte bei Großveranstaltungen anpassen.
Heute wurden die Ergebnisse der sogenannten Restart-Studie präsentiert. Ging um das Konzertexperiment mit Tim Bensko in Leipzig. Und die gute Nachricht ist, Konzerte sind unter speziellen Auflagen möglich. Klar, das Konzerterlebnis ist natürlich ein anderes.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das hier. Das sind die Änderungen, die gerade auf Wikipedia gemacht werden, als Sound dargestellt. Sozusagen als Sonification von Wikipedia findet ihr im Netz und jetzt wird wieder was geändert. Und da noch mehr. Und das wird noch mehr. Nächste Woche ist US-Wahl und wir wollen heute wissen, was macht Wikipedia eigentlich dagegen, dass in den Artikeln über die US-Wahl kein Quatsch erzählt wird. Sandro Hallank ist Wikipedia-Autor und Mitglied von Wikimedia Deutschland. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der Wikipedia unterstützt. Ich wollte von ihm wissen, wie Wikipedia verhindern will, dass da jemand falsche Sachen rund um die US-Wahl schreibt.
Für die US-Wahl hat sich die englischsprachige Wikipedia beispielsweise überlegt, dass sie die zentralen Artikel, sei es jetzt zu den Kandidaten oder auch zur Wahl allgemein, mit einer generellen Schutzstufe versieht. Das heißt, nicht jede und jeder kann den Artikel bearbeiten. In der deutschsprachigen Wikipedia ist es so, dass gerade die Artikel zu Joe Biden und Donald Trump schon seit längerer Zeit aufgrund dessen, dass sie schon seit längerem in der öffentlichen Diskussion und Aufmerksamkeit präsent sind, geschützt sind und das wird natürlich auch im Zuge der Wahl noch aufrechterhalten und somit ist erstmal quasi dieser, jeder kann seine Informationen oder seine Meinung in Artikel bringen, etwas minimiert in dem Moment und für die Wahl wird dann natürlich auch geschaut, dass regelmäßig die Informationen aktualisiert werden, das heißt, wie zu jedem Großereignis haben dann besonders viele Autorinnen und Autoren ein Auge drauf.
Das heißt, es gibt mehr oder weniger ein Team bei der Wikipedia, das permanent eigentlich die Artikel scannt oder wie läuft das konkret ab? Weil ich meine, man kann ja permanent Dinge ändern oder einstellen.
Genau, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die sogenannten letzten Änderungen in der Wikipedia. Das ist eine kleine Seite, auf der aktive Autorinnen und Autoren nachvollziehen können, an welchem Artikel zuletzt wann etwas geändert wurde. Und gerade die Artikel, die einen selbst interessieren, kann man zu einer sogenannten Beobachtungsliste, das ist auch ein technisches Helferlein, beobachten und wird eben über Änderungen dort informiert. Mhm. Und die Menschen, die sich eben für ein Thema interessieren, beobachten dann natürlich gerade zu solchen Großereignissen wie jetzt der US-Wahl oder die Olympischen Winterspiele wären ein anderes Beispiel, die Artikel regelmäßig und sind dann auch überdurchschnittlich aktiv in diesem Zeitraum.
Das heißt, wenn ich es nochmal zusammenfasse, es gibt die Wikipedia-Power-User, die Autorinnen und Autoren, die sowieso schon viel schreiben dort, die im Endeffekt zu dem engeren Kreis gehören und jetzt ein Auge drauf haben, dass da kein Schmuh geschrieben wird.
Genau.
Wer kann denn eigentlich jetzt, sagen wir mal, bezüglich dieser US-Wahl dann was schreiben oder was ändern?
Also in Bezug auf die Wahl ist es so, dass man sich mit einem Vorlauf von 4 Tagen angemeldet haben muss, um grundsätzlich überhaupt zum Beispiel den Artikel zur Wahl bearbeiten zu können. Das ist schon mal eine erste Hürde, die gerade für so große Ereignisse noch recht hilfreich ist. Und wenn jemand diese Hürde überwunden haben sollte und trotzdem versucht, unsinnige Änderungen, sage ich jetzt mal, in Artikel zu bringen oder Fake News zu verbreiten, dann werden die Benutzerkonten natürlich recht zeitnah gesperrt. Und es wird geschaut, ist es notwendig, dass die entsprechende Schutzstufe erhöht wird. Das heißt, dass noch härtere Kriterien angelegt werden müssen. Und für den Artikel von Joe Biden ist das bereits seit August der Fall, weil es da eben schon solche Probleme gab.
Was ist das für eine Community bei Wikipedia? Weil ich meine, du sagst jetzt Sinn und Unsinn, aber das ist ja doch nochmal Ermessensspielraum jedes Einzelnen. Und wenn ich einfach an eine Verschwörung denke oder eine andere Gesinnung habe und trotzdem Power-User bin oder sagen wir mal Autorin oder Autor, der sehr viel schon korrigiert hat in eine richtige Richtung in der Vergangenheit, dann könnte ich ja auch was tendenziös in meine Richtung bringen, oder?
Das ist natürlich ein Risiko, was besteht. Hier greift eben der Mechanismus A, mehrere Menschen beobachten einen Artikel und schauen sich natürlich an, sind die eingefügten Änderungen belegt. Das heißt, mit seriösen Quellen in der Regel wird dann natürlich auf wissenschaftliche Literatur zurückgegriffen. Gerade bei populären Themen ist das natürlich immer nicht so einfach. Da wird geschaut, gibt es mehrere, ich sag mal, klassisch seriöse Medien, die über ein Ereignis berichten, und kann das dann quasi auch in die Wikipedia Eingang finden. Anhand dieser Kriterien wird das abgewogen natürlich. Damit ist, so zeigen zumindest auch verschiedene Studien, damit ist eine Einflussnahme zunächst einmal abgeschwächt. Sie ist natürlich theoretisch denkbar.
Was passiert nach oder während der US-Wahl kommende Woche? Twitter will vorzeitige Wahlsiegerklärung verhindern und Tweets entsprechend kennzeichnen, die NutzerInnen dann zur offiziellen Website und zum Wahlergebnis weiterleiten. Facebook überlegt, in einem Notfallmodus zu schalten, den die Plattform sonst nur in Ländern mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen nutzt. Und was Wikipedia macht, darüber haben wir gesprochen mit Sandro Hallank, Wikipedia-Autor und Mitglied von Wikimedia.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.